HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. 3 Jahre haben die Musikfans gewartet auf das große Open-Air-Konzert des HR-Sinfonieorchesters an der Weseler Werft in Frankfurt. Ein fest eingeplantes Ereignis für viele in Hessen, schon seit vielen Jahren. Am kommenden Donnerstag, am 25. August, ist es endlich wieder soweit. Das Mainufer wird gut gefüllt sein mit Zuschauenden und Lauschenden. Unter dem Motto Celebrating Europe präsentieren das HR-Sinfonieorchester und die Europäische Zentralbank das Konzert unter freiem Himmel gemeinsam. Bis es soweit ist, wird aber noch intensiv geprobt im Hessischen Rundfunk und unser Reporter Jan Tussing war dabei.
Chopins Klavierkonzert in F-Moll ist einer der Höhepunkte des diesjährigen Freiluftkonzerts Europa Open Air an der Weseler Werft in Frankfurt. Die Orchestermaschinerie läuft bereits auf Hochtouren, hunderte Menschen sind an dem Konzert beteiligt. Und Alain Altinoglu, Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters, probt bereits den ganzen Tag im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Dort findet die Probe unter Idealbedingungen statt. Ganz anders sieht es aus unter freiem Himmel, sagt Chefdirigent Altinoglu.
Sur scène, il y a plus que 100 personnes, évidemment, entre les chœurs, les musiciens.
Auf der Bühne sind über 100 Menschen mit den Chören und Musikern zusammen und natürlich auch die Kameraleute fürs Fernsehen. Das ist eine wahre technische Herausforderung. Und was am Ende zählt, ist die Verbundenheit mit unserem Publikum.
Plus important pour nous, c'est la communion avec le public de notre musique.
3-mal wurde das Europa Open Air bereits wegen Covid verschoben. Jetzt aber hat der Countdown begonnen. Im Programm viele Werke europäischer Komponisten, darunter Verdi, Chopin und Debussy.
Parce qu'à chaque fois on essaie d'avoir un thème, il y avait l'Europe.
Wir versuchen immer ein Thema zu haben, sagt Alain Altinoglu. Zum Beispiel Europa. Und wir haben diesmal 2 berühmte polnische Komponisten. Zum einen Chopin, auch wenn die Franzosen sagen, er sei Franzose, und zum anderen Weinberg. Auch wenn die Russen sagen, er sei Russe.
Et Weinberg, bien que les Russes disent qu'il est Russe.
Wir haben eine europäische Mischung geschaffen. Italienisch geht's los mit Verdi, dann Französisch mit Debussy und Europa schwebt als Thema über allem. Alain Altinoglu freut sich sichtlich auf dieses große Konzert, bei dem schätzungsweise 20.000 Menschen zuschauen werden. Jetzt führt er mich aber erstmal aus seiner Loge in das Nachbarzimmer. Dort wartet Starpianist Yoav Levanon. Der junge Israeli sitzt auf dem Sofa und mit seinem langen, welligen Haar sieht er fast selber aus wie Chopin.
It's really hard to believe that Chopin was like 1 or 2 years older.
Es ist schwer zu glauben, dass Chopin nur 1 oder 2 Jahre älter war als ich, als er dieses Konzert komponiert hat. Ich habe eine besondere Verbindung zu dem Konzert und es über die Jahre sehr oft gehört. Ich finde, jetzt ist ein toller Höhepunkt und eine großartige Gelegenheit, es mit diesem wunderbaren Orchester zu spielen.
With this amazing orchestra.
Dann setzt er sich an den schwarzen Flügel, ohne Noten.
Es wird fleißig geprobt vor dem großen Konzert des HR-Sinfonieorchesters an der Weseler Werft nächste Woche. Jan Tussing hat vorab mit unserem Chefdirigenten gesprochen. Hauseigentümer und Eigentümerinnen müssen sie zahlen und Mietende indirekt auch, weil sie meistens auf sie umgelegt wird. Die Grundsteuer. In Hessen ist sie im Bundesvergleich sehr hoch. 201 Euro sind es pro Kopf im Jahr. Diese Zahl hat jetzt eine Studie von Ernst & Young gezeigt. Nur noch Nordrhein-Westfalen liegt im deutschlandweiten Vergleich höher mit 216 Euro. Wir haben in der hr-Wirtschaftsredaktion nachgefragt und mein Kollege Gerd Kuhn hat vor der Sendung mit Redakteurin Gabi Beck über das Thema gesprochen und sie hat ihm zunächst erklärt, woran das denn liegt, dass die Grundsteuer in Hessen so hoch ausfällt.
Ja, man muss erstmal wissen, die Grundsteuer ist ja neben der Gewerbesteuer die einzige Einnahmequelle der Kommunen und die müssen dafür sorgen, dass die Infrastruktur instand gehalten wird, Wasserleitungen gebaut werden, Kindergärten und kulturelle Einrichtungen zum Beispiel. Und wenn eine Kommune keine großen Gewerbeflächen hat, wie zum Beispiel Eschborn im Main-Taunus-Kreis oder Marburg mit dem lukrativen Unternehmen wie BioNTech, dann wird das fehlende Geld über die Grundsteuer eingezogen und dann ist es dann auch kein Wunder, dass in Hessen zum Beispiel die ganz kleine Kommune Lorch am Rhein hohe Grundsteuer verlangt. Sie hat mit 1050 den höchsten Hebesatz bundesweit zusammen mit der hessischen Kommune Lautertal im Odenwald. Der Hebesatz, das ist der Faktor, mit dem die Grundsteuer errechnet wird. Insgesamt gibt es 19 Kommunen unter den 50 Spitzensatzkommunen sozusagen bundesweit, die aus Hessen kommen.
War das eigentlich schon immer so, dass hessische Kommunen eine vergleichsweise hohe Grundsteuer verlangten?
Ja, also ich habe mal in der Statistik gewühlt und gesehen, dass zum Beispiel Lorch am Rhein 2015 noch Einnahmen aus der Grundsteuer von rund 500.000 Euro hatte. 2021 waren es dann doppelt so viel. Offenbach am Main rangiert schon immer irgendwie unter den teuren Kommunen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Studie von Ernst & Young kommt zu dem Schluss, die starke konjunkturelle Erholung nach dem Corona-Schock hat zu einer überraschend guten finanziellen Entwicklung bei vielen Kommunen geführt. In Hessen haben demnach nur noch 7% der Kommunen ihre Hebesätze im letzten Jahr angehoben. Und dazu gehört eben auch Lorch am Rhein.
Seit Juli werden ja die Daten für die vom Bundesverfassungsgericht veranlasste Grundsteuerreform erhoben. In Hessen läuft das nach einem anderen Modell ab als in anderen Bundesländern. Was soll das bringen?
Ja, der hessische Finanzminister Boddenberg prahlt damit, dass das hessische Modell zur Erhebung der Daten vor allem eins soll. Es soll einfacher sein. Bundesweit raufen sich ja derzeit Grundbesitzer die Haare, ob der Daten, die sie da über ihr Haus zusammentragen müssen. Da fehlt es an digitalen Strukturen, zum Beispiel auch bei den Grundbuchämtern. In Hessen sind 2,8 Millionen Grundstücksbesitzer angeschrieben worden. Die können ihre Erklärung noch bis zum 31. Oktober abgeben. Das läuft über das Portal Elster. Mitte Juli übrigens waren schon 110 Erklärungen in Hessen abgegeben worden.
Sagt Gabi Beck aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion zur hohen Grundsteuer bei uns im Land. Im Gespräch mit Gerd Kuhn. Vielen Dank für die Erläuterungen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen übers Essen sprechen. Auf der Documenta 15 spielt das durchaus eine große Rolle. Einige Künstlerteams kochen für ihre Besucherinnen und Besucher der Kunstschau umsonst und draußen. Und wer möchte, kann sich durch verschiedene Kontinente essen. Und dabei ist für viele sogar das Essen selbst eine Kunst. Jens Wellhöhner war auf der Documenta auf kulinarischer Tour.
Der Eintopf kocht und duftet verführerisch, mit viel frischem Gemüse aus dem Garten gleich hinter der Dokumentehalle. Eine junge Frau aus Malaysia macht gerade die Nudeln dazu.
So this is the rice flour dough that I've made.
Das ist Reisbrei, den ich selbst gemacht habe. Ich drücke ihn hier durch die Form und unten kommen dann Nudeln heraus.
To shape it into the form of noodles.
Das Künstlerkollektiv Brito Arts Trust lädt zu Tisch. Hier gleich neben der Dokumentehalle haben sie einen Pavillon aufgebaut mit einer offenen Küche. Jeden Tag um 14 Uhr ist das Essen fertig. Der Topf ist groß und groß ist auch der Andrang.
Ich finde es sehr nett hier. Die Atmosphäre ist gut. Es ist draußen, noch regnet es nicht, auch gut. Ja, top.
Ja, das ist eine super Idee, weil ja, Kultur äußert sich ja vor allem auch im Essen und ich denke, das ist eine gute Idee, um das weitergeben zu können und überhaupt seine Kultur oder darstellen zu können.
Putu Mayam heißt das Gericht, eine Verbindung aus Bangladesch und Malaysia.
Sehr gut, sehr abwechslungsreich in den Geschmacksnoten und für mich echt das Highlight, weil ich so etwas sehr selten esse.
Gutes Essen teilen, das Motto vom Brito Arts Trust. Gründungsmitglied Imran Hossein steht neben der offenen Küche. Für ihn ist das alles Kunst.
I think the best art is the cooking.
Ich denke, die beste Kunst ist das Kochen. Ohne Nahrung gäbe es kein Leben. Aber die Pflanzen, die wir in Bangladesch anbauen, sind verpestet durch Pflanzenschutzmittel. Reines Gift. Das zeigen wir durch Kunstwerke in der Dokumentehalle. Und draußen geben wir ihnen Gemüse ohne Gift aus unserem Garten. Mehrere Künstlerkollektive kochen auf der Documenta, gratis. Nicht gratis, aber auch lecker sind die Käsesandwiches des Kollektivs Inland aus Spanien. Es gibt sie am Käsestand im Garten des Naturkundemuseums Ottoneum. Documenta-Besucherin Rosalie Schweiker beißt herzhaft zu.
Ist ein guter Käse, ist eine gute Documenta, was soll einem da nicht schmecken?
Wer ein Sandwich ist, kann selber Teil der Kunst sein, erklärt Tobias Kringel, der nette Verkäufer am Käsestand.
In dem Käse sind ja die Cheese Coins drin, also das ist ein Projekt des Inland-Kollektivs. Die sind zufällig verteilt, das heißt, eventuell werden sie Teil der Kunst, wenn sie einen Cheese Coin bekommen. Wenn nicht, dann irgendwie auch, aber dann haben sie leider nicht das Glück, weiter an dem Kunstwerk teilnehmen zu können.
Cheese Coins sind keine Kryptowährung, sondern Zettel von den Künstlern gestaltet, mit einem netten Spruch. Man kann sie fotografieren, im Internet hochladen, also mit allen teilen, das Motto der Documenta. Käsefan Rosalie Schweiker hat dazu allerdings ihre eigenen Gedanken.
Wir sind einfach Teil von einem Ökosystem, wir sind vermischt und verbunden mit allen diesen Dingen. Und deshalb sind wir alle auch ein bisschen Käsebrot.
Käse ist Kunst. Wir sind Käsebrot. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Kulinarische Tour auf der Documenta 15, die hat HR Info Kassel-Reporter Jens Wellhöhner gemacht. Der Sommer ist klar, Wespen und Hornissenzeit, das ist eigentlich normal. Aber dieses Jahr kommt es vielen so vor, als schwirrten besonders viele der gelb-schwarzen Insekten durch die Luft. Doch was kann man eigentlich tun, wenn man im eigenen Zuhause ein Nest entdeckt? Vielen fällt da zuerst der Schädlingsbekämpfer ein, doch das bedeutet in den meisten Fällen, die Tiere werden getötet. Wer es anders machen will, kann sich an Menschen wie die Wespen- und Hornissenberaterin Brigitte Martin aus Darmstadt wenden. Sie siedelt die Nester aufwendig um. Wie das geht, durfte unsere Reporterin Alicia Lindhoff beobachten.
Eine Privatwohnung in Rüsselsheim. Brigitte Martin steht im Wohnzimmer auf einer kleinen Leiter und greift in den offenen Rollladenkasten. Dort prangt ein braunes, kunstvoll gebautes Hornissennest, etwa so groß wie eine Wassermelone. Aufgeregt surren die gut 3 Zentimeter langen Insekten umher, doch angreifen tun sie nicht. Brigitte Martin trägt einen weißen Ganzkörperanzug und Handschuhe.
Ich habe eben gerade mit dem Messer oben die Verankerung gelöst und das dann einfach rausnehmen können.
Die Hornissen saugt Brigitte Martin mit einem langen Plastikschlauch ein, der sie in einen fest verschlossenen Holzkasten befördert. Martin geht vorsichtig vor. Sie ist Naturschützerin, war lange im Vorstand beim BUND in Darmstadt. Wenn es nach ihr ginge, würden die meisten Nester bleiben, wo sie sind. Außer natürlich, wenn Kleinkinder oder Menschen mit Allergien im Haus lebten. Und auch ihr heutiger Einsatz im Wohnzimmer von Birgit Matera war dringend nötig.
Wir waren im Urlaub und dann hatten wir das Rollo runtergelassen und nach dem Urlaub wollte ich Fenster putzen, ziehe das Rollo hoch und habe mich richtig erschrocken, weil ich gedacht habe, da ist ein Wespennest drinne. Habe den Schädlingsbekämpfer gerufen. Der hat dann gesagt, dass es keine Wespen sind, sondern Hornissen. Die darf er nicht ummachen.
Denn Hornissen sind geschützt. Wer sie tötet, muss mit bis zu 50.000 Euro Strafe rechnen. Ein Fall also für Brigitte Martin. 2 Wochen lang hat Familie Matera weder den Rollladen angefasst, noch den ans Wohnzimmer angrenzenden Balkon genutzt. Erst dann hatte Brigitte Martin Zeit. Sie ist in diesem Sommer viel beschäftigt. Denn das trockene Frühjahr bedeutete perfekte Nistbedingungen für Wespen und Hornissen.
Ich könnte, also wenn ich es körperlich schaffen würde, bestimmt 5 Aufträge am Tag machen.
Doch das schafft sie nicht. Eine Umsiedlung ist aufwendig und dauert viel länger, als wenn man die Tiere mit giftigem Gas tötet. Auch deswegen bieten viele Schädlingsbekämpfungsfirmen Umsiedlungen gar nicht an. Brigitte Martins Tipp: Wer ein Nest entdeckt, solle nicht die erstbeste Firma aus dem Internet beauftragen, sondern bei der Naturschutzbehörde oder beim Landkreis anrufen. Die hätten oft Listen mit gut geschulten Firmen und wüssten auch, wer Umsiedlungen anbietet. Nach etwa 2 Stunden Arbeit sind Nest und Hornissen weg und der Rollladenkasten gesäubert und wieder verschlossen. Sehr zur Freude von Birgit Matera.
Ich hätte nicht gerechnet, dass das Nest so groß ist. War jetzt schon spannend zu sehen. Aber ich bin froh, dass sie jetzt weg sind.
Wespen- und Hornissennester umsiedeln. Eine gute Alternative, um die Tiere nicht zu töten. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.